Hohe Schulden, steigende Arbeitslosigkeit und Armut. Die Schuldenkrise hat Länder wie Griechenland, Spanien und Portugal bis an den Abgrund getrieben. Um unter den helfenden Rettungsschirm der Europäischen Union schlüpfen zu können, müssen die Regierungen jetzt harte Sparmaßnahmen umsetzen. Und das hat Folgen. Armut und Ungleichheit steigen in den betroffenen Ländern. Was das genau für die Menschen dort bedeutet, wollen wir in dieser Sendung klären. Domradio weltweit, Massenarmut vorprogrammiert. Wie geht es weiter in Europas Krisenstaaten? Das ist unser Thema heute. Ich bin Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Menschen stehen dicht an dicht, bunte Protestbanner werden in die Höhe gereckt, Gesänge angestimmt und durch rhythmisches Trommeln und Klatschen unterstützt. Das sind so Eindrücke, wie sie uns seit Monaten in den Nachrichtensendungen begleiten, mit Meldungen aus Griechenland, Portugal oder Spanien. Die Wut über die Finanzkrise und ihre Folgen hat in diesen Ländern die Bürger auf die Straße getrieben, und zwar massenhaft. Ernsthafte Protestbewegungen sind entstanden.
Dezember 2012 in Spaniens Hauptstadt Madrid. Kurz vor dem zweiten Gründungstag der spanischen Bürgerrechtsbewegung der Empörten protestieren wieder Tausende gegen Arbeitslosigkeit und die Sparmaßnahmen der Regierung. Es ist nur einer von vielen Tagen, an denen die Menschen auf die Straße gehen. Sie ziehen in die Innenstadt und formulieren in Sprechchören auf zentralen Plätzen ihre Forderungen. Keine Entlassungen, mehr Geld für Bildung, keine Rentenkürzungen. Die Protestbanner in den unterschiedlichsten Farben unterstreichen diese Slogans der Demonstranten, die auch den zahllosen Journalisten Rede und Antwort stehen.
Ich glaube, die Gründe, die sie haben, sind berechtigt. Diese Bewegung hat Ideale und Prinzipien, die ich schätze und denen ich mich anschließe. Und ich glaube, dass sie die Chance ergreifen soll.
Man muss auf die Straße gehen und Präsenz zeigen, aber friedlich. Denn diese Kürzungen können wir nicht hinnehmen. Die Situation ist noch schlimmer als vor einem Jahr. Davon bin ich überzeugt.
Die Banken machen nichts, um uns zu helfen. Sie sind gegen die Interessen der Arbeiter und anstatt uns zu unterstützen, gängeln sie uns immer mehr. Die wollen sich doch nur auf unsere Kosten bereichern.
Ähnliche Proteste finden sich in Athen, Porto oder Lissabon. Seit die Spanier am 15. Mai 2011 damit begonnen haben, zentrale Plätze zu besetzen und Zeltlager zu errichten, greift der Protest auch auf andere Länder über. Er richtet sich vor allem gegen die Macht der Banken, gegen die Krisenpolitik der Regierungen und gegen Korruption.
Den größten Teil der Verantwortung für dieses Aufbegehren der Bürger tragen die Regierungen. Erstens haben sie zu Beginn der Finanzkrise nicht die Bedingungen geschaffen, um die aufkommenden Probleme auch zu bewältigen. Sie haben viel zu spät reagiert und zum Zweiten, als sie dann endlich reagiert haben, haben sie auch wieder enttäuscht, weil sie ihren Job nicht wirklich gut gemacht haben.
Sagt der Wirtschaftswissenschaftler Carlos Morero González aus Madrid. Er untersucht die Protestbewegungen in Spanien. Seiner Meinung nach fühlen sich viele, vor allem junge Menschen, von ihren Regierungen im Stich gelassen. Sie forderten eine Perspektive ein, so der Experte. Denn allein in Spanien wartet auf fast jeden zweiten Schulabgänger die Arbeitslosigkeit. Doch solange sich die wirtschaftliche Lage in Südeuropa nicht verbessere, werde der Protest weitergehen, so seine Voraussage.
Mit weiterem Protest müssen wir also rechnen in den Krisenstaaten Südeuropas, denn noch ist eine Besserung der Situation nicht in Sicht. Wie die Lage in den einzelnen Ländern momentan genau ist, das klären wir in dieser Ausgabe der Sendung Domradio weltweit. Ob Spanien, Portugal, Zypern oder Griechenland, die Finanzkrise hat viele Namen und auch viele Gesichter. Arbeitslosigkeit und Armut hat in den genannten Staaten stark zugenommen. Das ist natürlich auch ein Thema für den Papst. Begonnen hatte die Krise vor circa 5 Jahren, also im Pontifikat von Papst Benedikt XVI. Und er formulierte mehrfach seinen Wunsch, wie mit der Krise umzugehen ist.
Wir müssen mit neuen Formen des Engagements entschieden unseren Weg einschlagen. Die Krise kann und muss ein Ansporn sein, über die ethische Dimension der menschlichen Existenz nachzudenken, mehr noch als über wirtschaftliche Mechanismen. Es geht nicht nur darum, individuelle oder volkswirtschaftliche Verluste einzudämmen, sondern neue Regeln aufzustellen, die allen die Möglichkeit garantieren, ein Leben in Würde zu führen.
Soweit Papst Benedikt zur Finanzkrise und auch sein Nachfolger Papst Franziskus hat sich diesem Thema schon mehrfach angenommen. Er hat zum Beispiel als ersten europäischen Staatschef überhaupt Spaniens Regierungschef Rajoy zur Privataudienz empfangen. Und bei einem Besuch auf Sardinien, also in Italien, hat er gesagt, wo die Arbeit fehle, fehle auch die Würde. Der Papst rief die Gläubigen dazu auf, sich für ein gerechteres Wirtschaftssystem stark zu machen, ohne Profitgier und Vergötzung des Geldes. Fehlende Arbeit, vor allem für jugendliche Schulabgänger, das ist ein großes Problem in Spanien. Deshalb denken viele Betroffene dort darüber nach, ihre Heimat zu verlassen. Mehr als jeder zweite Spanier unter 35 Jahren ist arbeitslos. Damit gehört das Land zu den traurigen Spitzenreitern in Europa im Bereich Jugendarbeitslosigkeit. Immer mehr junge Menschen denken deshalb darüber nach, auszuwandern. Der Großteil versucht in Lateinamerika sein Glück, wo die Sprache für sie keine Barriere darstellt. Innerhalb Europas ist Deutschland ein begehrtes Ziel. Tini von Posa hat sich in Südspanien umgehört und dort mit jungen Leuten über die Krise gesprochen und über die Auswanderung als möglichen Ausweg aus dieser Krise.
Mein Fall ist typisch. Erst Unilaufbahn, dann Doktor, dann Ausland. Es gibt kein Geld in Spanien. Deutschland ist heute eines der führenden Länder im Bereich der Wissenschaft. Sie haben die Kapazitäten, Leute aufzunehmen. Merkel hat ja auch schon nach Ingenieuren gerufen. Daher ist innerhalb Europas Deutschland ein Ziel.
Ein warmer Sommerabend in Malaga. Dani sitzt mit Freunden in einem Café in der Innenstadt. Sie reden über die Wirtschaftskrise in Spanien und die Jugendarbeitslosigkeit, die über 50% erreicht hat. Dani gehört zu der steigenden Zahl von jungen Erwachsenen, die in Spanien keine Perspektive mehr sehen und daher auswandern. Der junge Chemiker ist bereits vor 3 Jahren nach Heidelberg gezogen und verbringt gerade die Ferien in seiner Heimatstadt. In den nahegelegenen touristischen Küstenorten bekommt man ein ähnliches Bild, wie etwa in Torre del Mar. Neben dem Bootshaus am Strand steht eine Gruppe von jungen Männern. Die Stimmung ist gedrückt. Viele von ihnen haben ihren Job verloren, vor allem in der Baubranche. Eduardo Sanchez möchte daher nach Deutschland auswandern.
Ich kenne es noch nicht, aber ein Freund von mir sagt, es sei gut. Auch was man im Fernsehen hört. Es gibt dort sehr viel Arbeit. Im Moment würde ich alleine hingehen. Alleine es ausprobieren und wenn es mir nach einem Jahr gut geht, würde ich meine Frau nachholen. Ich hätte schon letztes Jahr gehen können, aber ich bin nicht wegen meiner Familie gegangen. Meine Frau, mein Haus, es ist hart.
Auch Daniel Vasilio hat in der Baubranche gearbeitet. Der gebürtige Rumäne lebt seit vielen Jahren in Spanien.
Ich habe die Krise im Jahr 2009 angefangen zu merken. Genauer gesagt im März 2009, als das Unternehmen mich verabschiedet hat. Und dann habe ich dort nur noch 4 Monate gearbeitet. Weiter nichts. Es gibt keine Arbeit mehr. Es sieht so aus, dass jetzt sogar das Unternehmen schließt. Es gibt viele, die schließen. Das erste Unternehmen, wo ich arbeitete, hatte so um die 80 Arbeiter. Es blieben 5 oder 6.
Im Gegensatz zu Sanchez kommt Auswandern für Vasilio und seine Familie bisher nicht in Frage. Schon gar nicht zurück nach Rumänien, denn da sei die Situation auch nicht besser. Seine Frau ist Akademikerin, auch sie ist arbeitslos. Pilar Moreno, Migrationsexpertin der Universität von Malaga, stellt fest,
die Krise in Spanien hat in jedem Sinne die Immigranten getroffen, die in Spanien schon eine Weile lebten. Und vor allem diejenigen, die im Bereich Bau beschäftigt waren. Sie sind nun ohne Arbeit und viele kehren in ihre Ursprungsländer zurück. Und dann trifft es aber noch eine andere Gruppe von Menschen. Spanier, die trotz Studium keine Arbeit haben.
Der Chemiker Dani bleibt vorerst in Deutschland, wo er sich inzwischen gut eingelebt hat. Am Anfang gab es allerdings den ein oder anderen kleinen Kulturschock.
Was mich am meisten überrascht in Deutschland, wenn an einer Straße eine Ampel ist, kein Auto kommt und der Ampelmann auf Rot steht, bleiben tatsächlich alle stehen. Kann ich nicht verstehen.
Bei Rot stehen, bei Grün gehen und Beispiel geben.
Dani nimmt seine Situation mit Humor. Doch viele Spanier hängen an ihren Familien. Auswandern bedeutet für sie ein schmerzlicher Prozess und nur eine letzte Option als Ausweg aus der Krise.
Tini von Posa über jugendliche Spanier, die versuchen, sich in Deutschland oder anderswo ein neues Leben aufzubauen, um eine Zukunftsperspektive zu haben. Wie in jeder Millionenstadt, so gab es auch in Athen schon immer Obdachlose. Aber durch die Finanz- und Schuldenkrise hat sich die Situation massiv verschärft. Immer mehr Griechen verlieren durch die Finanzkrise ihr Dach über dem Kopf und durch die Arbeitslosigkeit. Fast 30% der Bevölkerung liegt am Rande der Armut. Mit Essensausgaben oder Kleider kann man versuchen, Hilfswerke und auch Kirchen der Verelendung entgegenzutreten. Pfarrer René Lammer arbeitet in der deutschsprachigen Gemeinde in Athen. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Wie ist Ihr Eindruck von der Situation in der griechischen Stadt? Hat die Verarmung tatsächlich zugenommen? Ist das sichtbar?
Ganz zweifellos hat die Verarmung natürlich massiv zugenommen. Wenn ich überlege, vor 3 Jahren bin ich gekommen und da fing die Krise auch genau an und das mit der jetzigen Situation vergleiche, das ist schon dramatisch auch spürbar und sichtbar geworden. Was trotzdem nicht bedeutet, dass es nicht eben auch sehr viel Normalität gibt und südländisches Leben. Und viele der Besucher, die zu uns kommen nach Athen, wenn die in der Plaka spazieren gehen, sagen die, das ist doch alles eine gelöste und freundliche und schöne Stimmung. Und erst recht jetzt auf Rhodos, ich bin gerade hier, um die Pfarrerin einzuführen in unsere kleine evangelische Tochtergemeinde, da ist so viel Normalität und Urlaubsleben und Entspanntheit, dass man das, was unter der Oberfläche ist, eben nur wenig wahrnehmen kann.
Was ist denn genau unter der Oberfläche? Woran machen Sie fest, dass es sichtbar geworden ist, dass sich was verändert hat?
Also wenn ich jetzt denke, ich habe hier mit Leuten aus dem Tourismus gesprochen, gerade auf Rhodos, die sagen, die Löhne, die zurzeit bezahlt werden im Hotelgewerbe für einfaches Putzpersonal, sind bei 540 Euro angekommen. Das ist der Bruttolohn. 400 werden etwa ausgezahlt, wenn sie denn ausgezahlt werden. Häufig hinken da die Arbeitgeber noch ordentlich hinterher. Wenn Sie wissen, dass die Lebenshaltungskosten in Griechenland denen in Deutschland vergleichbar sind, ist das eigentlich kaum denkbar, wie man damit überleben kann. Und das war eben zu Beginn der Krise, haben die Menschen hier noch doppelt so viel verdient.
Es gibt auch Berichte, in denen es heißt, dass es auch vermehrt in der Mittelschicht ankäme, die Arbeitslosigkeit und auch die Armut.
Ja, auf jeden Fall. Das betrifft, ich würde mal sagen, bis auf so eine hauchdünne Oberschicht, die vielleicht sogar noch von der Krise profitiert, eben weil Löhne gesenkt werden und die ihren Reichtum unter Umständen sogar noch vermehren kann, betrifft es eigentlich alle gesellschaftlichen Gruppen innerhalb der Gesellschaft. Ich denke da an meine Konfirmandinnen zum Beispiel. Ich habe 2 Konfirmandinnen gehabt, die eigentlich jetzt im Oktober konfirmiert werden sollten und die aber vor einem Monat ausgereist sind, weil es einfach nicht mehr gegangen ist. Ihr Vater war im Baugewerbe tätig und schon seit längerer Zeit in den arabischen Ländern und jetzt ist die ganze Familie nachgezogen, weil es einfach nicht mehr geht und weil man überhaupt sich nicht mehr über Wasser halten kann. Und das ist eine ganz normale Mittelstandsfamilie gewesen, die jetzt zunehmend eben auch, wenn sie die Möglichkeit hat, im Ausland Möglichkeiten sucht, einfach ökonomisch über die Runden zu kommen.
Wie haben Sie mitbekommen, Menschen gehen ja nicht gerne aus ihrer Heimat weg, jedenfalls nicht, wenn das nicht ihr erster Wunsch ist, sondern wenn sie gezwungen quasi durch die wirtschaftliche Situation sind. Was macht das mit so einer Familie, was macht das für ein Gemeindeleben, wenn Menschen gehen müssen?
Ja, wir erleben das verstärkt einfach, dass wir Leute nach Deutschland natürlich vor allen Dingen auch zurückschicken müssen. Denjenigen unter uns, die eine Rente aus Deutschland bekommen, die können natürlich nach wie vor auch ganz gut in Griechenland leben. Aber diejenigen, die noch im Arbeitsleben richtig drin sind oder sein wollten, haben häufig keine Möglichkeiten mehr, sich hier über Wasser zu halten. Und das bedeutet dann eben, dass ja lang gewachsene Beziehungen zerstört werden. Das ist eben nicht freiwillig, genauso wie Sie das gesagt haben. Das ist nicht, weil man aus Abenteuerlust oder sonst wo das Land verlässt, sondern einfach, weil man schlicht und ergreifend gezwungen ist, woanders sein Glück zu suchen. Wobei unsere Leute zumindest ja immer noch das Glück haben, dass sie die deutsche Sprache perfekt beherrschen und deswegen auch in Deutschland gut andocken können, häufig dann auch in Deutschland eine gute berufliche Weitermöglichkeit bekommen zu leben.
Jetzt haben wir ein bisschen über die quasi Mittelschicht gesprochen. Wie ist die Lage für die Personengruppen, die besonders schnell und heftig von Armut betroffen sind, sprich Kinder, Alte, Obdachlose?
Also das Phänomen der Obdachlosigkeit ist auch in dem unmittelbaren Umfeld unserer Kirche deutlich zu sehen. Wir haben einmal in der Woche eine offene Tür praktisch für Obdachlose, die zu uns kommen und die wir mit Lebensmitteln versorgen. Aber die orthodoxe Kirche im viel größeren Maßstab hat natürlich begonnen, Lebensmittelpakete fertig zu machen, Tafeln zu eröffnen. Und da sind doch viele Zehntausende von Menschen, die jeden Tag unterstützt werden dadurch. Besonders schlimm ist es aber nach wie vor für die Migranten, die wirklich am ganz unteren Ende der Stufenleiter stehen, wobei auch hier ein etwas paradoxes Phänomen ist. Vor 3 Jahren gab es noch viel mehr im öffentlichen Stadtbild Migranten, die das Bild bestimmt haben. Viele fliegende Händler, die dann immer wieder schnell wegrannten, wenn die Polizei gekommen ist. Das ist viel weniger geworden, weil man die Leute einfach jetzt in Lager eingesperrt hat, die außerhalb von Athen sind. Und jetzt sieht man verstärkt eben Griechen, die dort auf dem Boden sitzen und betteln.
Wir haben in Deutschland etwas mit Schrecken die Demonstrationen beobachtet, bei denen der Ärger über die Haltung der deutschen Bundesregierung über das Spardiktat deutlich sichtbar war. Ein Beispiel, Plakate von Kanzlerin Merkel mit Hitlerbärtchen und ähnliches. Seit einer Woche wissen wir, dass die Kanzlerin mit deutlicher Mehrheit von ihrem Volk für weitere 4 Jahre bestätigt ist. Wie war die Reaktion in Ihrem Umfeld? Was haben Sie mitbekommen? Wie wird das in Griechenland diskutiert?
Eine wirkliche Überraschung ist das selbstverständlich nicht gewesen. Man hat natürlich damit gerechnet, dass Frau Merkel wiedergewählt werden würde. Aber sie ist schon die Symbolfigur für das Spardiktat, was dem griechischen Volk jetzt oktroyiert worden ist. Wie viel da berechtigt ist oder nicht. Aber das Volk sucht sich dann natürlich auch immer solche Symbolgestalten, auf die es sozusagen die ganze Wut und Enttäuschung auch abladen kann. Ein bisschen Hoffnung ist da, dass es eine große Koalition geben wird und dass der Kurs der Kanzlerin dadurch, wenn das eine SPD mitregierte Regierung werden würde, dass das sozusagen ein bisschen entschärft werden würde und man doch jetzt stärker sehen würde, wo man den Griechen wieder auf die Beine helfen kann. Denn nur sparen ist ja relativ perspektivlos und das müssen wir jetzt einfach erleben. Wir brauchen einfach Programme und jetzt dringend Programme, die einfach einen Aufschwung der Wirtschaft wieder ermöglichen. Und da sehe ich sehr wenig immer noch.
Griechenland kommt bei der Umsetzung des Rettungsplans voran. IWF, Europäische Zentralbank und EU bescheinigen dem schuldengeplagten Land gute Fortschritte. Das ist die jüngste Meldung aus Griechenland und trotzdem wird weiter über ein mögliches drittes Rettungspaket spekuliert. Und diese Rettungspakete bedeuten auch immer, dass der griechische Staat weiter Schulden abbauen muss und deshalb viele Sparmaßnahmen umsetzen muss. Darüber spreche ich hier in der Sendung Domradio weltweit jetzt mit Pfarrer René Lammer von der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in Athen. Pfarrer Lammer, wie wird denn bei Ihnen in der Gemeinde und vielleicht Ihrem Umfeld über solche Meldungen wie einem dritten Hilfspaket diskutiert?
Das Problem ist ja erstmal vielleicht grundsätzlich so gesehen auch das, was so ein Missverständnis einfach zwischen Deutschen und Griechen sehr stark mit bedingt, dass man auf deutscher Seite sagt, wir haben euch ein Rettungspaket geschickt und nun seid doch endlich mal dankbar und jetzt wollt ihr wohl auch noch ein drittes haben. Und die Griechen hier das, also zumindest die Bevölkerung im weiten Sinne, sagt, wir können jetzt noch ein Rettungspaket bekommen und dann stehen wir wirklich am Abgrund, weil natürlich jedes Rettungspaket schlicht und ergreifend mit Sparmaßnahmen verbunden ist, mit Steuererhöhungen verbunden ist, mit Aufhebung von Arbeitsschutzmaßnahmen verbunden ist, sodass das im Grunde genommen von der Bevölkerung erlebt wird als ein weiterer Einschnitt in ihrer Lebensqualität, die mittlerweile eben wirklich bedrohliche Formen angenommen hat. Ansonsten ist natürlich, wenn es um die Frage geht, was passiert mit den Krediten, was passiert mit den Schulden, die da sind und die Griechenland ja immer noch hat, die einzige denkbare, für mich denkbare Lösung eigentlich die ist, dass die Laufzeiten extrem verlängert werden und die Zinsen, die gezahlt werden müssen und die bisher ja auch immer gezahlt worden sind von Griechenland, einfach drastisch reduziert werden müssen. Sonst wird dieses Land nicht wieder auf eigene Beine kommen können.
Viele sagen ja auch, dass es gerade nicht mehr weitergeht mit Sparen. Das war ein Thema auch im Wahlkampf hier in Deutschland, dass man nicht immer einfach sparen kann, sondern alles zerspart und die Menschen tatsächlich Hilfe brauchen, um, wie Sie sagen, auf die Beine zu kommen. Was wären denn Hilfen, die notwendig wären aus Ihrer Sicht?
Also ich denke tatsächlich, dass es jetzt Strukturprogramme auch geben muss, um einfach auch längst überfällige und brachliegende Arbeiten wieder aufnehmen zu können. Ich denke an zum Beispiel ein Autobahnprojekt, was Patras mit Athen verbindet und was nun schon seit 4 Jahren einfach nicht weitergearbeitet wird. Das ist eine einzige Baustelle, das ist hochgefährlich, weil einfach keine Gelder dafür sind. Das gleiche gilt für eine Autobahn, die nach in den Norden gebaut wird, wo eine Untertunnelung vorgesehen ist. Da liegen Gelder, im Grunde genommen auch EU-Gelder parat, aber die werden jetzt nicht zum Einsatz gebracht. Diese Blockierungen müssen einfach aufhören und die Gelder müssen dort fließen, wo sie dann tatsächlich hier auch wieder eine Stimulierung des Arbeitsmarktes mitbringen können.
Das ist die eine Seite, nämlich die Seite der Politik, wo politische Entscheidungen gefragt sind. Dann gibt es noch die andere, nämlich die Zivilgesellschaft. Welche Möglichkeiten haben denn Sie als Kirchengemeinde, Sie als Pfarrer vor Ort zu helfen?
Also wir haben ja mit großem Erschrecken einfach gesehen, dass vor allen Dingen, ich sag mal, in den letzten, oder sagen wir bis 2012, dann hat sich die Situation etwas entspannt wieder, aber bis Mitte 2012 hat sich wirklich so eine massive Verschlechterung im Deutsch griechischen Verhältnis ergeben, dass es wirklich beängstigend gewesen ist. Also Vorurteile dümmster Art und Weise kamen auf und verstärkten sich und wurden dann natürlich auch jeweils durch die Presse immer wieder hochgekocht, dass es wirklich beunruhigend gewesen ist. Ich sage nur, was so eine Verunstaltung auch ist, ist ja die neofaschistische Partei hier, gegen die man nun endlich etwas stärker vorgeht.
Die Goldene Morgenröte.
Aber die mit Fremden. Genau, die Goldene Morgenröte, die eben mit wirklich plumpen faschistischen Parolen das gesellschaftliche Leben einfach zerstört. Mhm. Für uns war in dieser Situation einfach ganz notwendig, dass wir für die Völkerverständigung was tun. Dazu gehört auch, dass wir den Deutschen in Deutschland ein bisschen klarer machen, was sie für eine Geschichte hier in Griechenland haben. Dazu gehört eben auch die Besatzungszeit, die so furchtbar gewesen ist unter der Hitler-Regime, dass viele Deutsche das gar nicht wissen und im Grunde genommen das zu einem völlig unbekannten Kapitel deutscher Geschichte gehört. Man weiß über Polen, man weiß über Frankreich und England und Russland natürlich, aber dass in Griechenland enorme Opfer entstanden sind, und zwar sowohl was Menschen angeht, Menschenopfer, als eben auch materielle Art und Weise, ist den meisten ganz unbekannt. Da ein bisschen Aufklärung zu schaffen und eine Sensibilität zu schaffen, das ist uns einfach ganz wichtig. Und aus diesem Grunde haben wir ein Programm ins Leben gerufen, das nennen wir ELANDE. Das ist ein freiwilligen Austauschprogramm, wo 10 Jugendliche aus Griechenland nach Deutschland gehen sollen und dort in sozialkaritativen Einrichtungen zum Einsatz kommen und 10 Jugendliche aus Deutschland zu uns kommen und in Athen in den Einrichtungen der Apostolie, dem diakonischen Werk der orthodoxen Kirche, arbeiten werden. Wir haben damit jetzt begonnen, vor 2 Wochen, die ersten 6 Jugendlichen sind da und ich glaube, das ist ein sehr erfolgversprechendes Projekt, denn nur durch wirkliche Begegnung zwischen Menschen kann man Vorurteile überwinden und wir hoffen einfach, dass diese jungen Leute, die da voller Tatkraft zu uns gekommen sind, ein anderes Deutschlandbild in Griechenland vermitteln und dann zurückgehen nach Deutschland und eben dort zeigen, was sie wirklich hier in Griechenland erlebt haben und auch die Freundlichkeit und Gastfreundlichkeit der Griechen einfach vermitteln können.
Sagt René Lama, er ist Pfarrer der deutschsprachigen Gemeinde in der griechischen Hauptstadt Athen. Mit ihm habe ich über die Schuldenkrise, die Folgen der Schuldenkrise in Griechenland und möglichen Aufbruch von Ressentiments zwischen Deutschen und Griechen gesprochen. Vielen Dank dafür. Zum Teufel mit der Troika. So heißt eine Bürgerbewegung in Portugal, die sich gegen die Folgen der Wirtschaftskrise wehrt. Mit Troika sind die internationalen Geldgeber gemeint. Sie zwingen Länder wie Griechenland oder eben Portugal zu harten Sparmaßnahmen, um die Schuldenkrise abzufangen. Und das bekommt die Bevölkerung deutlich zu spüren. Die Arbeitslosigkeit greift um sich. Die Zahl der Menschen, die in Armut leben müssen, steigt. Pfarrer Christian Uptmoll lebt und arbeitet seit gut einem Jahr in der deutschsprachigen Gemeinde in Lissabon. Ich grüße Sie.
Hallo, grüß Gott.
Woran können Sie in Ihrem Umfeld die steigende Not der Menschen festmachen?
Sicher bei den Menschen, die bei uns an der Tür anklopfen in den letzten Monaten, die um Hilfe suchen. Und dann natürlich auch bei den Menschen der Gemeinde, die Gemeindemitglieder, die schon lange Zeit hier in Portugal leben.
Wie macht sich das bemerkbar? Woran sieht man das oder spürt man das?
Bei den Menschen hier in der Gemeinde sicher dadurch, dass sie auch darüber sprechen, was eigentlich früher kaum gemacht worden ist. Man sprach nicht über seine finanziellen Probleme. Aber heute, wenn neue Maßnahmen getroffen werden von der Regierung, dann wird auch darüber mehr kommentiert und vor allem, was das für einen selbst zu bedeuten hat.
Hat das denn klare Konsequenzen auch für die Menschen vor Ort, vielleicht in ihrem Alltag oder in ihrem Arbeitsleben tatsächlich?
Ja, sicher, weil in den letzten Monaten, seit diese Sparmaßnahmen gemacht werden, die Steuern zum Beispiel sehr erhöht worden sind, was gerade die Einkommensteuer, was natürlich am Ende am Monat die Familien doch merken, wenn plötzlich die Preise steigen und dann weniger Geld da ist, auch Schulden zu bezahlen und überhaupt sein Leben zu unterhalten.
Und das hat, haben Sie erzählt, im Vorfeld dieses Gespräches auch klare Konsequenzen, zum Beispiel für die Schulen, für Ihre katholische Schule?
Ja, dadurch, dass viele Familien, gerade hier in unserer Gemeinde, ihre Kinder auf der Privatschule haben, führt das natürlich dazu, dass sie plötzlich nicht mehr die Monatsgebühren zahlen können und sich überlegen, entweder in öffentlichen Schulen zu gehen oder dann, wenn es Deutsche sind, gar nach Deutschland zu ziehen, wieder zurückzugehen.
Fällt es den Menschen schwer, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, wir müssen zurück nach Deutschland oder überhaupt nach Deutschland gehen und Portugal verlassen?
Ja, sicher, weil auch viele von diesen Familien oder ein Großteil dieser Familien keine reine deutschen Familien sind, sondern binational, also deutsch-portugiesische Familien und haben hier eine Heimat gefunden und Heimat aufgebaut.
Wie wird in Ihrer Gemeinde derzeit über die Lage im Land diskutiert? Sind die Gemeindemitglieder enttäuscht von der Politik der Regierung, enttäuscht von den internationalen Geldgebern? Wie ist da die Stimmungslage? Können Sie das sagen?
Ich glaube, gemischt. Ich glaube, wer direkt betroffen ist von den Maßnahmen, ist natürlich sehr kritisch gegenüber. Es gibt natürlich einen Teil, die natürlich auch sehen, dass diese Maßnahmen jetzt gemacht werden müssen, denn man hat lange Jahre über die Maßen gelebt hier.
Welche Rolle können Sie als Vertreter der Kirche, welche Rolle muss Kirche vielleicht auch als Teil der Zivilgesellschaft spielen in solchen Zeiten der Krise und wie setzen Sie das für sich und Ihre Gemeinde vor Ort um?
Kirche hat natürlich immer eine prophetische Berufung, also sie muss als Prophet handeln, haben wir jetzt auch gerade in den letzten Sonntagen im Gottesdienst immer gehört. Und hier muss die Kirche natürlich aufmerksam machen, wenn Maßnahmen wirklich an die Substanz gehen, wo Menschen wirklich an den Rand der Gesellschaft durch diese Maßnahmen gebracht werden. Und hier muss Kirche auch nicht nur reden, sondern auch handeln. Und das wird natürlich auch hier gerade in den portugiesischen Gemeinden sehr viel gemacht durch Sozialzentren, Suppenküchen und Hilfe für diese notleidenden Menschen.
Pfarrer Christian Uppmer war das, er ist Pfarrer der Deutschen Gemeinde in Lissabon. Er hat geschildert, wie die Portugiesen mit der Finanzkrise umgehen und was die Kirchen in dieser Lage tun können, um zu helfen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Sie hören das Domradio mit der Sendung Weltweit. Mallorca Ende September, das heißt, das Wasser in der Bucht von Palma ist noch genau richtig zum Baden. Noch läuft die Saison und damit herrscht Partystimmung etwa am Ballermann. Das ist das Mallorca, das viele deutsche Touristen lieben und kennen. Aber nicht überall geht es so ausgelassen und unbeschwert zu wie auf der Insel, denn auch auf den Balearen ist die Situation wie im Rest Spaniens. Tausende Menschen leben an der Armutsgrenze oder darunter. Sie sind auf Hilfe wie etwa Suppenküchen und Kleiderkammern angewiesen. Jorge Nuno Maia beschäftigt sich bei der Caritas Europa unter anderem mit der zunehmenden Armut in den südlichen Ländern wie etwa Spanien. Ich grüße Sie.
Ja, hallo, guten Tag.
Dass die Zahl der Arbeitslosen in Spanien durch die Finanzkrise gestiegen ist, das haben wir in dieser Sendung schon mehrfach dargestellt und auch gehört. In einem Bericht von Ihnen, von der Caritas, heißt es sogar, die Armut in Spanien werde chronisch. Was genau ist damit gemeint?
Ja, damit meinen wir, dass die Armut, gab ja in Spanien schon Armut vor der Krise, da sprach man immer so zwischen 19-20% der Bevölkerung lebe mit sehr geringem Einkommen. Ich werde jetzt nicht die konkreten Zahlen angeben, zu, also wie das jetzt gemessen wird, aber es gibt europäisch einheitliche Messverfahren, um das zu messen. Die Armut in Spanien ist seit dem Ausbruch der Krise 2008 sehr stark gewachsen. Wir sprechen derzeit über 22% der Bevölkerung, das heißt 3% ist zugewachsen. Wir haben auch von Caritas Spanien bekommen wir Nachricht, dass Caritas Spanien im Jahr 2007 an über 300.000 Familien grundlegende Unterstützung gegeben hat, nämlich Nahrung und Kleidung und auch finanzielle Unterstützung für den Lebensunterhalt, da das Sozialsystem in Spanien nicht so ausgebaut ist wie in Deutschland, sind sehr viele Menschen davon abhängig. Wie gesagt, 2007 waren es ca. 300.000 Menschen. Derzeit sind es über 1.200.000 Menschen, die von der Caritas abhängig sind. Das bereitet uns leider keine große Freude, weil das zeigt nur, dass die Armut wächst. Chronisch, damit meinen wir, dass die Menschen über längere Zeit hinweg arbeitslos sind, über längere Zeit hinweg Armut erleben, auch Kinder, da wird es sehr dramatisch, wo wir von dem Jahr 2009, da sprachen wir von ca. 24% Kinderarmut in Spanien, derzeit sprechen wir von ca. 31% Kinderarmut in Spanien. Also jedes dritte Kind hat nicht ausreichend, um in der Schule mitzukommen, um richtig zu leben. Sobald die Kinder 2-3 Jahre versagen im Leben, also nicht an den Ausflügen in der Schule teilnehmen können, nicht 3-mal am Tag ihre Mahlzeit haben können, hat das Auswirkungen auf das auf ihre Schulleistungen, das bedeutet Schulversagen. Mhm. Kinder, die über 2 Jahre lang versagen, sind dann nicht mehr aufzufangen. Das ist sehr schwer und deshalb reden wir von einer, dass die Armut strukturell wird, weil es gibt keine Lösung für die Menschen. Die Menschen haben keine Hoffnung, eine Arbeit oder etwas zu finden. Und das Land kommt langsam darauf hin, sich daran zu gewöhnen.
Ja,
dabei muss auch gesagt werden.
Da würde ich ganz gerne einhaken an diesem Punkt. Sie sagen in diesem Bericht auch, dass Sie, dass es zu einer Spaltung der Gesellschaft kommt, zu einer sozialen Spaltung des Landes, weil die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Was wäre denn die Folge einer solchen Spaltung der Gesellschaft, vor der Sie ja warnen?
Ja, tatsächlich ist Spanien heute auch ein Land, wo man die meisten Luxuswagen antrifft in den großen Städten wie Madrid und Barcelona. Das heißt, die Spaltung, die findet langsam statt. Die Konsequenzen einer Spaltung ist, dass Menschen nicht mehr einander vertrauen. Dass natürlich die vorher eine Arbeit hatten, auch wenn es eine einfache Arbeit war, aber wenigstens konnten sie über die Runden kommen, jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr über die Runden kommen können, sehen, wie andere reicher werden und sehen, wie die Politik keine Lösung bietet, um deren Leben eine Hoffnung zu geben, eine Arbeit zu geben. Die glauben dann irgendwann nicht mehr an die Gesellschaft, glauben dann irgendwann nicht mehr an die Politik. Es kann zu ein Land, was nicht aufeinander vertraut, wo die Gesellschaftsschichten nicht miteinander für das Wohl des Landes arbeiten, so eine Gesellschaft, die spaltet sich. Und das meint strukturelle Armut, das heißt, wir haben die Armut, man gewöhnt sich dran, und aber die Menschen, die gehen daran zugrunde, und die Gesellschaft, die bricht auseinander.
Sie kritisieren in Ihrem Bericht auch immer wieder die Situation, die politische Situation und das Einwirken der Politik, nämlich die harten Sparmaßnahmen, zu denen die einzelnen Länder, ob nun Griechenland oder Spanien, gezwungen sind, dadurch, dass sie den internationalen Geldgebern von denen Rettungspakete haben wollen und dadurch die Sparmaßnahmen machen müssen. An welchen Stellschrauben müsste denn Ihrer Meinung nach die Politik in Spanien drehen, um diese Entwicklung, die Sie gerade beschrieben haben, also die Spaltung der Gesellschaft, aufzuhalten?
Ja, ich denke, ganz bestimmt sollte nicht daran gespart werden an Kindern. zum Beispiel in den Schulen ist es üblich in Spanien, es sind Ganztagsschulen, das spanische Schulsystem, die Kinder essen in der Schule. Bisher, also bis vor kurzem, war dieses Mittagessen in den Schulen öffentlich finanziert. Seit einiger Zeit ist das nicht mehr der Fall. Das heißt, nur die Eltern müssen diese Schulmahlzeit extra finanzieren. Das können sich viele Familien nicht leisten. Und da sollte nicht gespart werden. Es sollte auch nicht im Gesundheitswesen gespart werden. Es sollte nicht Sozialausgaben gespart werden, beziehungsweise wenn Arbeitslose über 2 Jahre jetzt arbeitslos sind. Es gab einen Fonds für Langzeitarbeitslose, der ist jetzt auch mittlerweile gestrichen, sodass dann viele Familien überhaupt kein Einkommen mehr haben. Wir reden von ca. 1,5 Millionen Familien, die überhaupt keine Einkommen haben, also auch keine Sozialhilfe, weil das in vielen von den autonomen Ländern Spaniens nicht ein Anrecht ist, sondern nur wenn das Budget dafür zur Verfügung steht. Daran sollte nicht gespart werden, weil sobald da gespart wird, wird auch an der Menschenwürde gespart.
Ist das Aufgabe der internationalen Geldgeber, darauf zu achten, also zum Beispiel auch der deutschen Politik, oder würden Sie sagen, das liegt jetzt tatsächlich in den Händen der nationalen Regierungen, sprich Spanien, Griechenland, Portugal?
Die internationalen Geldgeber, die müssen natürlich darauf achten, weil die internationalen Geldgeber, die stellen auch Bedingungen, wo gespart werden soll. Und wie mir der portugiesische Sozialminister, ich hatte ein Gespräch vor einigen Monaten mit ihm, er sagte mir, wir haben die Hände komplett gebunden, wir können keine nationale Politik mehr durchführen. Und wenn internationale Geldgeber denken, dass grundlegendes soziales Netzwerk in allen europäischen Ländern existiert, dann kann man natürlich alle möglichen Sparmaßnahmen einfordern. Aber die Tatsache ist, dass es in den südlichen Ländern diese sozialen Netzwerke nicht existieren, wie es in Deutschland der Fall ist, wo es Hartz IV gibt, worüber man auch diskutieren kann, aber es gibt Hartz IV, aber in Portugal, Spanien, Griechenland gibt es das gesetzlich im Prinzip auch, aber nachher gibt es kein Geld für die Menschen. Das heißt, am Ende gibt es das nicht. Am Ende wird gerade an den Menschen gespart, die überhaupt keine Schuld daran haben. Mhm. Und stellen Sie sich mal vor, die deutsche Regierung würde mit der Stadt Köln so etwas machen, weil die Stadt Köln jetzt mal überverschuldet ist. Okay, da streichen wir mal Hartz IV, streichen wir an anderen. Könnten Sie sich das vorstellen, dass die deutsche Regierung in Berlin so etwas machen würde mit der Stadt Köln?
Nein,
und da ist dann meine Frage, ja, und das ist dann meine Frage auch, warum ist das dann aber möglich mit Griechenland, Spanien, Portugal, Irland und anderen Ländern?
Fragt Jorge Nuno Meyer von Caritas Europa. Er macht damit aufmerksam auf die harte und rigide Sparpolitik der internationalen Geldgeber und prangert diese an. Mit ihm habe ich über die Folgen dieser Sparmaßnahmen für die spanische Gesellschaft gesprochen und über die Rolle eben der europäischen Finanzpolitik. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Danke. Weltkriegs haben Hilfsorganisationen in so vielen Ländern des Kontinents Lebensmittel verteilt. Allein in Spanien werden mindestens 3 Millionen Bürger mit dem Nötigsten versorgt. Das ist ein Indiz dafür, dass in Europa die Massenarmut droht. So jedenfalls beschreibt es ein Report der Organisation Oxfam. Er besagt, in den kommenden Jahren könnten bis zu 25 Millionen Europäer von Armut bedroht sein. Jörn Kalinski ist Sprecher der Organisation und jetzt am Telefon. Ich grüße Sie.
Einen schönen guten Tag.
Ihr Bericht macht auch eine Ursache für diese Entwicklung aus, die ich gerade beschrieben habe. Welche?
Wir sind der Meinung, dass die unsoziale und auch einseitige Sparpolitik der Europäischen Union die wesentliche Ursache für die Zunahme der Armut in Europa ist.
Griechenland hat in den letzten Jahren fast 200 Millionen an Hilfe bekommen. Kritiker sagen, diese gesamte Hilfe kommt nur den Banken zugute und gar nicht der Bevölkerung. Ist das auch Teil Ihrer Kritik?
Nun, auf jeden Fall muss man mal feststellen, dass nach dem Zusammenbruch der Lehman Brothers Bank in den USA die Wirtschafts- und Finanzkrise auch auf Europa übergegriffen hat. Und es gab damals sowohl Stimulusprogramme für die Wirtschaft und auch für die Arbeitsmärkte in 200 Milliarden Euro, aber es gab eine Intervention zur Rettung der Banken, die war 22 Mal größer. Also das Bankensystem wurde vor dem Zusammenbruch gerettet und durch diese Rettungsmaßnahmen haben sich viele, viele europäische Staaten horrend verschulden müssen. Und an diesem hohen Verschuldungsberg knapsen sie noch heute. Zum Teil sind einige in eine Spirale gekommen, dass sie in eine immer weitere Verschuldung geraten. Und das muss durchbrochen werden. Und wenn Sie jetzt sagen, ist das nur den Banken zugute gekommen? Zum großen Teil ja. Aber es musste auch einfach das Staatsdefizit ausgleichen, damit bestimmte Zahlungen überhaupt noch aufrechterhalten werden konnten. Mhm. Und die Frage ist, was macht man mit dem Geld? Investiert man in ökonomisches Wachstum, in die Schaffung von Arbeitsplätzen oder ist man einfach nur dabei, immer die Daumenschrauben immer stärker anzuziehen und weiter zu sparen?
Ich formuliere das mal anders. Verknüpft sind ja mit diesen Hilfen, wie Sie auch gerade formuliert haben, von den internationalen Geldgebern Auflagen, also Sparmaßnahmen, etwa zum Beispiel die Entlassung von Beamten aus dem Staatsapparat. Was ist denn die Alternative zu diesem Weg, den ja auch die internationalen Geldgeber vorschlagen und verlangen, nämlich zunächst mal den Haushalt in Ordnung zu bringen und dann, wie es heißt, der Wirtschaft wieder auf die Sprünge zu helfen?
Ich glaube, dass sich auch bei den Geldgebern, zum Beispiel beim IWF mittlerweile, die Erkenntnis bahnbricht, dass es so nicht geht. Das Wirtschaftswachstum sinkt immer weiter, die Staatsverschuldung steigt. Also ich glaube, man hätte es nicht der Reihenfolge nach, sondern zugleich machen. Man muss Sparmaßnahmen einleiten, aber zur selben Zeit auch investieren in Wirtschaft, in nachhaltiges Wirtschaftswachstum und auch zumindest muss man dann gucken, wenn man so viele Leute entlässt, dass man nicht zur selben Zeit auch die Sozialprogramme kürzt, dass man nicht auch Bildung und Gesundheit mit Gebühren belegt und so die Armut immer weiter voranschreitet und auch die Ungleichheit, nicht nur die Armut, sondern auch die Ungleichheit. Das ist ja ein Phänomen, die 10% der reichsten Leute haben noch mehr gewonnen im Zuge der Krise und die Einkommensverteilung, sozusagen die Schere geht immer weiter auseinander.
Über diese Spaltung der Gesellschaft haben wir gerade schon mit jemandem anders gesprochen. Das Problem, was Sie jetzt gerade beschreiben, Sie haben es auch angedeutet, ist in Brüssel, ist beim IWF erkannt und deswegen wird jetzt auch beispielsweise überlegt, wie man was gegen Jugendarbeitslosigkeit tun kann. Wäre das einer der ersten Sektoren, wo Sie auch sagen würden, genau da muss investiert werden? Ist das jetzt die richtige Richtung?
Auf jeden Fall ist die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit ein ganz entscheidender Ansatzpunkt. Denn stellen Sie sich vor, wir haben alle nur unser eines Leben und wenn wir gerade durch Zufall in eine Situation hineingeboren werden, wo es eine ökonomische Krise und unsoziale Sparmaßnahmen gibt, dann bedeutet das für die einzelnen Menschen, dass ihr Schicksal sozusagen sehr, sehr fremdbestimmt wird und zum Teil können sie gar nichts dafür, aber sie haben auch ein Recht darauf, auf Einkommen, auf persönliche Entwicklung, auf berufliche Entwicklung. Auf jeden Fall, Ihre Frage zu beantworten, ja, Jugendarbeitslosigkeit anzugehen, ist ein wichtiger Punkt. Und die Einkommenssituation, gerechte Steuersysteme zu schaffen. Das wäre ein zweiter wichtiger Punkt.
Ist dann von Sparen für, nehmen wir mal das Beispiel Griechenland, dann nicht mehr die Rede in Ihrem Sinne?
Natürlich muss gespart werden, aber Sparen ist das falsche Wort. Ich würde sagen, es muss ökonomisch gewirtschaftet werden. Sparen alleine, wenn es dann dazu führt, dass sich wichtige Investitionen, wichtige Änderungen in der Struktur der Gesellschaft und auch der Wirtschaft nicht durchführe, keine Stimuli setze, dann habe ich auch kein Wirtschaftswachstum, habe ich in der Zukunft auch keine Steuereinnahmen und dann wird die Spirale der Weiterverschuldung immer vorangetrieben und die Verschuldung wächst immer weiter an. Ich will ein Beispiel nennen. Es gibt in Europa pro Jahr 1 Billion Euro, die verloren gehen, alleine weil Individuen oder aber große Unternehmen nicht vernünftig besteuert werden, beziehungsweise weil es Steuerflucht und Steueroasen gibt. 1 Billion pro Jahr. Dieses Problem muss man angehen, unter anderem auch in Griechenland, dass nicht nur auf dem Rücken der Allgemeinen, der kleinen Leute sozusagen gespart wird, sondern dass auch das Geld dort geholt wird, wo es auch gezahlt werden muss, nämlich Steuer eingenommen werden bei den Unternehmen und bei den sagen wir mal, reichen Individuen. Ja.
Sind Sie denn auch optimistisch, was die Frage angeht, mit wie viel Elan bleiben wir bei Griechenland, der griechische Staat diese Maßnahmen umsetzt? Also wo soll Druck entstehen und wer soll diesen Druck wie ausüben? Haben Sie da auch Ideen dazu?
Ich denke, der Druck kommt von innen und von außen. Der Druck kommt von der Bevölkerung, die die einseitigen Sparmaßnahmen nicht mittragen will. Der Druck kommt aber auch von außen, von Seiten der EU, dass, sag ich mal, vernünftige Sparmaßnahmen im Staat, dass Korruption bekämpft wird, dass ausufernde Bürokratie bekämpft wird. Das ist alles wichtig, aber es muss, und das, glaube ich, war in der Vergangenheit nicht der Fall, es muss auch die Bereitschaft sein und auch die in der Tat muss in der Realität muss investiert werden in die nachhaltige Schaffung von Arbeitsplätzen und auch in die Entwicklung von Menschen, in Bildung und Gesundheit, weil das Zukunftsinvestitionen sind. Wenn auf der einen Seite die Anforderungen nach vernünftigem wirtschaftlichem Haushalten, so würde ich das bezeichnen, und die Bereitschaft auch zu helfen mit Investitionen, wenn das gekoppelt ist, dann glaube ich, ist auch das Verständnis auch innerhalb Griechenlands viel größer für diese Maßnahmen.
Vielen Dank, Jörn Kalinski von der Hilfsorganisation Oxfam über die drohende Massenarmut in Europa und vor allem Maßnahmen, die dagegen steuern könnten. Alle Informationen zu dieser Sendung und auch zu diesem Gespräch finden Sie übrigens im Internet unter domradio.de und auch ein Hinweis dann auf Oxfam. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kalinski.